Ja, hallo. Ihr seid wieder mal bei Radio X im Hörfenster. Also heute mit der Greenpeace-Gruppe in Frankfurt. Wieder mal unsere monatliche Sendung. Wir werden uns heute dem Thema Pflanzenschutz widmen. Die Eingangsfrage wäre, wie kann eine nachhaltige Produktion von Kulturpflanzen sichergestellt werden? Die chemisch intensive industrielle Agrarwirtschaft verursacht ja inzwischen mehr Probleme, als dass sie wirklich löst. Ein paar möchte ich mal kurz benennen, damit man etwa eine Vorstellung hat, in welche Richtung auch der Inhalt unserer heutigen Sendung geht. Zum einen verursacht sie eine Resistenz von Schädlingen und die Unkräuter nehmen zu, steigen an, werden eben auch resistent. Die Abnahme der Fruchtbarkeit und Wasserspeicherfähigkeit von Böden ist ein weiterer Punkt. Es führt zu Grundwasserverschmutzungen. Der Energieverbrauch von dieser Art Agrarwirtschaft ist enorm hoch, was natürlich dann wieder zu hohen CO2-Emissionen führt. Die Pflanzen werden anfälliger für den Klimawandel, sind weniger widerstandsfähig, beziehungsweise eben auch verwundbarer dann. Es führt zum Verlust von einer biologischen Vielfalt, was sich ja auch ganz stark in den letzten Jahren bei den Bienen zeigen lässt oder wie man das sehen kann. Und die Landwirte werden natürlich auch abhängiger vom Saatgut der Großkonzerne und auch von den chemischen Erzeugnissen, die diese Konzerne, die Agrarkonzerne mit anbieten. Ja, die Alternative dazu, wie wäre denn die? Es gibt die ökologische Landwirtschaft. Welche Vorteile würden diese bieten? Wie ist eine ökologische Landwirtschaft zu erreichen? Wie ist dann eine Umstellung? Wie lang, ja, zeitlich jetzt vielleicht schwer zu beurteilen, aber wie könnte die eben erfolgen? Und natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage, ist eine ausreichende Lebensmittelerzeugung und Versorgung möglich über eine ökologische Landwirtschaft? Das Thema, der Titel der Sendung ist heute Methoden des ökologischen Pflanzenschutzes. Dazu habe ich im Studio den Jörg Dürfel, der Experte oder unser Fachmann in der Landwirtschafts AG ist. Hallo Jörg.
Hallo.
Und ja, mein Name ist Otto Gebhardt. Greenpeace hat einen Report veröffentlicht, wie eine ökologische Landwirtschaft möglich wäre oder möglich sein könnte und dass diese eben die einzige Lösung für diese Probleme, die ich da jetzt einige Probleme aufgezeigt habe, wie eben eine Lösung dieser chemiedominierten industriellen Landwirtschaft möglich wäre. Jörg, wie ist denn Greenpeace dabei vorgegangen bei der Erstellung des Reports?
Ja, Greenpeace hat diesen Report im Grunde im Rahmen der Bienenkampagne erstellt. Du hattest ja schon erwähnt, die Bienen sind quasi ein Indikator auch für den Zustand der Landwirtschaft, für die Vielfalt in landwirtschaftlichen Systemen. Und in diesem Rahmen ist der jüngste Report unserer Bienenkampagne Blind Bee, Leben ohne Pestizide, erschienen. Und Greenpeace hat für diesen Report eben eine Vielzahl an Fachpublikationen der ganzen letzten Jahre zusammengetragen, Publikationen zur Biodiversität in Agrarlandschaften und zu Methoden der ökologischen Landwirtschaften. Hat daraus einen umfassenden Report erstellt, der sehr interessant ist und eben das, die ganze Problematik und auch die Lösung aufzeigt, wie sie aussehen können.
Welche Unterlagen hat Greenpeace da ausgewertet? Gibt es da Beispiele für diese ökologische Landwirtschaft?
Ja, es sind eben zum einen für den Report hauptsächlich eben wissenschaftliche Fachpublikationen. Was Greenpeace aber auch gemacht hat im Rahmen dieser Sache ist ein Videoprojekt. Das heißt, Greenpeace hat sich auch zusammengetan mit Leuten aus der Praxis quasi, also mit Landwirten, mit Bienenzüchtern, mit Wissenschaftlern, also Agrarwissenschaftlern, die auch in der Praxis arbeiten und auch mit Unternehmern, die zum Beispiel Mittel zum Beispiel für den ökologischen Pflanzenschutz herstellen und hat eben, ja,
da, war das eine Studie oder waren das Studien, die in Deutschland durchgeführt wurden? Oder?
Nee, das ist, sind Leute aus ganz Europa, also quasi ein europäisches Projekt aus ganz Europa und hat eben ja mit diesen Leuten sich zusammengesetzt und gesagt, erzählt uns doch mal, wie ihr das auch konkret schon in der Praxis umsetzt, dass ihr ökologische Methoden des Pflanzenschutzes anwendet und wie ihr das seht, ob die funktionieren.
Kannst du da zwei, drei Beispiele nennen?
Ja, also man kann sich diese, es ist wie gesagt ein Videoprojekt draus geworden. Das heißt, jeder kann sich auch ohne jetzt diesen langen Report zu lesen, der tatsächlich sehr umfangreich ist, kann sich auch diese Videos anschauen. Also es sind quasi immer so Interviews, 5 bis 10 Minuten mit den entsprechenden Leuten. Da sind eben, wie gesagt, Bienenzüchter dabei, da sind zum Beispiel Baumwollbauern aus Spanien dabei, da sind Paprikabauern aus den Niederlanden dabei.
Ich habe auch was gelesen, die Weinbauern in Frankreich.
Genau, also wirklich quer durch alle agrarischen Kulturen und quer durch die europäischen Länder. Und ja, ich sag gerade mal die Webadresse, das ist www.sos-bees.org. /solution, also Bees wie Englisch Biene und Solution für Lösung. www.sos-bees.org/solution. Da kann sich das jeder anschauen,
das diese Interviews. Das sind dann die diversen Interviews, also genau. In Videoform drauf.
Genau, okay. Und da kann man sich die einzelnen als Videos anschauen und es ist sicher sehr interessant, da mal reinzugucken.
Welche Ziele verfolgt die ökologische Landwirtschaft? Was soll damit erreicht werden?
Ja, wie du ja in der Einführung schon gesagt hast, die konventionelle Landwirtschaft, wie wir sie kennen, schafft wirklich jede Menge Probleme und ja, man muss sogar sagen, es ist einer der größten Umweltverschmutzer oder Zerstörer global gesehen. Und die ökologische Landwirtschaft hat eben das Ziel, diese negativen Folgen zu vermeiden. Und ein Grundprinzip dabei ist die Kreislaufwirtschaft. Ja, das heißt, ich arbeite nicht mit externen Inputs, das heißt, ich tue keine künstlichen Düngemittel, keine synthetischen Pestizide quasi von außen in das System Bauernhof oder in das System Landwirtschaft reinstecken, sondern alles hat quasi einen Kreislauf. Ja. So, auch die Nährstoffe haben einen Kreislauf. Ein Problem ist ja, dass wir eben nicht nur bei der konventionellen Landwirtschaft von außen zum Beispiel Stickstoff rein tun, sondern wir tun so viel Stickstoff rein, dass Stickstoff auch aus diesem System wieder rausgeht. Das heißt, ich habe Nitrat im Grundwasser, ich habe Nitrat, das dann in die Meere geht.
Also mehr ich oder Pestizide, weniger über, Stichwort Überdüngung praktisch.
Genau, so. Und das Grundprinzip der ökologischen Landwirtschaft ist eben die Kreislaufwirtschaft. Denn man muss eins sehen, was auch viele Leute immer noch nicht wissen, ökologische Landwirtschaft heißt nicht nur einfach, die künstlichen Dünger und die chemischen Pestizide wegzulassen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich das einfach weglasse und ansonsten auf dieselbe Art wirtschafte wie bisher, sondern ich muss quasi ein ganz neues Konzept dem zugrunde legen. Und es geht eben auch darum, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und die Bodenfruchtbarkeit zu steigern, auch den Gehalt an Humus quasi zu erhöhen in den Böden. Ja, und damit letztendlich eben eine Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten, das
natürlich im Hinblick
Wasser
darauf,
zu schützen.
Im Hinblick darauf interessant ist, dass es ja auch Böden gibt, die von ihrer Natur her nicht so ergiebig sind, nicht so fruchtbar.
Genau, und die biologische Landwirtschaft kann da eben den Böden quasi mehr Fruchtbarkeit verleihen, wenn man das richtig macht.
Das Stichwort Wasser.
Genau, dann natürlich Gewässerschutz ist tatsächlich in weiten Teilen Europas, es sind die Brunnen, also zur Grundwassergewinnung, zur Trinkwassergewinnung mit Pestiziden belastet und auch sehr stark mit Nitrat belastet. Und auch das Gleiche gilt natürlich umso mehr für die Oberflächengewässer, also Seen und Flüsse, wo das direkt reinfließt. Und sieht man in vielen Teilen der Welt auch in den Küstengebieten, wo dann eben quasi die nicht nur die Ökosysteme an Land, sondern tatsächlich auch die Ökosysteme an den Küsten, also im Meer, durch die Landwirtschaft geschädigt werden.
Das aber geballt über die Flüsse ankommt, mehr
genau.
Oder weniger.
Ja, und dann natürlich Klimaschutz ist auch ein Aspekt. Also etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen ist auf die Landwirtschaft zurückzuführen, global. Und ja, es geht eben darum, dass wir nachhaltig, also langfristig, die Ökosysteme und ihre Dienstleistungen, die sie quasi für uns Menschen bringen, erhalten und gesunde Nahrungsmittel und Rohstoffe erzeugen.
Zu welchem Ergebnis kommt jetzt dieser Report nach der Auswertung dieser verschiedenen? Es ist eine ganze Latte, also ich muss jetzt mal kurz dazu sagen, ich habe da mal drüber geschaut, es ist eine immens lange Liste mit verschiedenen Studien, die auszuwerten ja sicher auch einiges an Zeit gekostet hat. Was ist denn das Ergebnis des Reports?
Ja, die Methoden der ökologischen oder biologischen Landwirtschaft, sagt man ja auch synonym, das sind eben Methoden, die sind in ganz Europa und natürlich auch anderswo auf der Welt durchaus schon weit verbreitet. Ja, also das ist nichts ganz Neues oder nichts, wo man sagen muss, müssen wir erst austesten, ob das überhaupt funktioniert. Also das ist durchaus schon weit verbreitet, aber es ist natürlich nicht in der Mehrheit der landwirtschaftlichen Praxis angewendet. Ja, also der Ökolandbau macht in Europa so,
ich glaube, 5%.
Pi mal Daumen, 5%, ja. Genau, etwa aus.
Wobei man sagen muss, dass der in den letzten Jahren doch ziemlich stark zugenommen hat.
Der hat durchaus zugenommen, aber 5%, das sind natürlich aufs Ganze gesehen nicht viel. Also das müsste noch deutlich gesteigert werden. Aber wie gesagt, also diese Methoden an sich, die sind durchaus alle schon nicht Theorie, sondern in der Praxis erprobt. Und man hat eben in den letzten Jahren immer mehr Know-how über ökologische Schädlingsbekämpfungsmethoden gewonnen. Ja. Und es ist tatsächlich so, obwohl Agrochemikalien in den letzten Jahrzehnten, 30, 40 Jahren, in immer stärkerem Maße eingesetzt worden sind, hat sich trotzdem keine Verminderung der prozentuellen Verluste ergeben. Ja, also die chemisch basierte Landwirtschaft ist damit quasi an ihre Grenzen gestoßen. Sie kann das nicht mehr verbessern. Und wie gesagt, in vielen Fällen dreht sich das ins Gegenteil um. Ja, Schädlinge werden resistent, Beikräuter oder Unkräuter werden resistent gegen die Spritzmittel. Es muss mehr gespritzt werden, es müssen giftigere Mittel gespritzt werden und die ganzen schon angesprochenen negativen Folgen. Und deshalb ist das eben keine Landwirtschaft, die uns langfristig die Ernährung sichern kann.
Ja, die Natur lässt es eigentlich auch nicht über sich ergehen, was wir mit ihr machen, was wir versuchen. Die wehrt sich eben dagegen. Das ist dann Wettlauf, Hase und Igel wahrscheinlich in letzter Konsequenz.
Genau, es ist eben auch im Grunde ein natürlicher Vorgang, dass sich in der Natur Dinge anpassen.
Kann man auch davon profitieren, unbedingt. Ja, dann zunächst mal danke bis hierher. Wir hatten ja über diesen Report gesprochen, die ökologische Landwirtschaft beziehungsweise ökologischer Pflanzenschutz. Diese ökologische Schädlingsbekämpfung, die ist eine Alternative zur Landwirtschaft mit den synthetisch-chemischen Pestiziden. Weshalb wird es eigentlich gemacht und welche Ergebnisse sollen damit erreicht werden?
Ja, also weshalb das gemacht wird, das haben wir im Grunde ja schon erläutert, weil eben diese Landwirtschaft mit den chemisch-synthetischen Pestiziden sehr starke negative Auswirkungen hat. Deshalb hat man eben Alternativen gesucht, die es ja auch schon viele Jahrzehnte gibt und die immer weiter verbessert wurden. Und man arbeitet im Grunde in der ökologischen Landwirtschaft mit natürlichen Prozessen. Also in natürlichen Lebensräumen werden eben Schadorganismen oder Schadinsekten, die Pflanzen befallen, die werden eben durch vielfältige Interaktionen zwischen Schädlingen und natürlichen Feinden in der Regel unter Kontrolle gehalten, sondern sie also quasi nicht
ausufern. Also die natürlichen Feinde beziehen sich auf die Schädlinge. Das sind die natürlichen Feinde der Schädlinge.
Genau, also Schädlinge sind eben die Insekten meistens, die unsere Kulturpflanzen schädigen und die haben auch wie eigentlich alles in der Natur natürliche Feinde. Also Räuber und Beute praktisch und diese natürlichen Feinde, die kann man gezielt eben auch fördern, ja. Also, dass man eben Anbausysteme schafft, in denen gesunde und vielfältige Populationen natürlicher Feinde vorhanden sind und gefördert werden, die dann wiederum meine Pflanzenschädlinge unter Kontrolle halten.
Ja, wie kann man da vorgehen? Da gibt es diesen Mehrebenenansatz, wie sieht der aus?
Ja, also zunächst mal ist es natürlich wichtig, dass ich im Grunde eine gesunde Gesamtumgebung habe. Das heißt, dass mein agrarisches Ökosystem quasi in einer gesunden Gesamtumwelt ist. Ja? Also, dass ich eben die Artenvielfalt erhöhe und nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen mit landwirtschaftlich genutzten Flächen quasi kopple, ja, dass ich also quasi natürliche und naturnahe Lebensräume um meine Anbauflächen oder zwischen meinen Anbauflächen habe, so in denen die Nützlinge prosperieren können, also in denen die sich gut vermehren und leben können und in denen eben auch eine Vielfalt an Pflanzen, die wiederum Nahrung und quasi Lebensraum sind, für diese Nützlinge vorhanden sind. Das ist das eine, also dass ich quasi die gesamte Umgebung, dass ich quasi das agrarische Ökosystem, also meinen Acker, nicht getrennt betrachte als meine Produktionsstätte, sondern dass ich es quasi als verzahnt mit der Natur, die drumherum sich befindet, betrachte und dass quasi auch da eine Interaktion stattfindet. Und das Zweite ist natürlich, wie ich meine Anbaupraktiken selbst handhabe, ja, also dass ich eben Fruchtwechsel habe, das heißt, ich baue nicht immer auf dem selben Stück Acker jedes Jahr die gleiche Pflanze an, weil das natürlich sehr stark den Schädlingsdruck fördert. Wenn ich andere Pflanzen auf derselben Fläche anbaue, kann ich diesen Druck eben rausnehmen.
Dadurch können sich ja die Böden erholen.
Genau, also das dient der Bodengesundheit und das dient eben auch gerade, es gibt ja nicht nur Insekten, die jetzt auf die Pflanze fliegen, sondern es gibt auch Schädlinge, die im Boden vorhanden sind oder sich im Boden vermehren oder dort überwintern und dem kann ich damit eben entgegenwirken, indem ich Fruchtwechsel zum Beispiel habe. Oder ich kann zum Beispiel Deckfrüchte verwenden, das heißt, ich schaue auch, dass mein Acker immer bedeckt ist mit Vegetation, dass ich also keine brachliegenden Äcker habe. Das ist zunehmend ein Problem in unserer Landwirtschaft, dass sehr viel Boden jedes Jahr tonnenweise Boden verloren geht, weil eben im Winter die Flächen kahl liegen und dann durch den Wind oder auch durch das Wasser eben die fruchtbare Schicht abgetragen wird. So, das heißt, ich schaue, dass ich meine Böden möglichst immer bedeckt habe, dass ich auch Pflanzen pflanze, die zum Beispiel den Boden anreichern mit Nährstoffen. Es gibt also Hülsenfrüchte zum Beispiel, sowas wie Erbsen, Bohnen. Die können Stickstoff aus der Luft binden, beziehungsweise die haben eine Symbiose, eine Lebensgemeinschaft mit Bakterien an ihren Wurzeln, die eben diesen Stickstoff binden können und damit den Boden auf natürliche Weise mit Stickstoff, den wichtigsten Pflanzennährstoff, düngen können. Ja, und dann habe ich eben auch so Sachen wie, dass ich resistente Sorten auswähle, also Sorten, die nicht nur auf Ertrag gezüchtet sind, sondern Sorten, die eben angepasst sind an lokale Bedingungen und auch schaue, dass ich eben Kulturen wähle, die auch dort gut anzubauen sind, wo ich sie anbaue und nicht versuche, was anzubauen, was quasi an diese Stelle, ja, in Anführungsstrichen gar nicht hingehört oder dort eben nicht gut wachsen kann.
Schritt 3 wäre, die Anzahl der Feinde zu erhöhen, der Schädlinge zu erhöhen.
Genau, also es gibt das Stichwort funktionelle Biodiversität, indem ich eben ganz gezielt auch Maßnahmen ergreife, wie zum Beispiel Blütenstreifen, dass ich bestimmte Pflanzen anbaue, die für meine nützlichen Insekten, für meine Nützlinge besonders gut sind und ja, dass ich da auch dabei darauf achte, dass ich eben je nachdem, welche Kulturpflanze ich anbaue, zum Beispiel eine andere Saatmischung verwende als Blütenrandstreifen. Ja, weil wenn ich eine andere Kultur anbaue als im Vorjahr, dann brauche ich andere Nützlinge, weil meine Kultur andere Schädlinge hat. Und dass ich da zum Beispiel nicht einfach nur irgendwelche Blütenpflanzen aussehe, sondern eine ganz bestimmte abgestimmte Mischung. Ja, also das ist unter diesem Stichwort funktionelle Biodiversität oder Agrobiodiversität zu verstehen, dass ich das also ganz gezielt nutze. Ja, und diese drei Punkte, die ich jetzt genannt habe, das sind quasi vorbeugende Maßnahmen, ja, oder indirekte Maßnahmen, um meine Pflanzengesundheit zu erhalten. Dass die Pflanzen quasi gar nicht erst in Anführungsstrichen krank werden oder im Übermaß von Schädlingen befallen werden. Nun kann es natürlich trotzdem vorkommen, dass ich einen zu hohen Schädlingsdruck habe. Und natürlich muss ich als Landwirt dort agieren, dass ich nicht meine zu viel von der Ernte verliere oder zu hohe Verluste habe. Und da gibt es dann natürlich aber auch wiederum biologische Methoden der Schädlingsbekämpfung, indem ich zum Beispiel bestimmte Mikroorganismen ausbringe, die vorteilhaft sind, oder indem ich ganz gezielt Nützlinge nicht nur ihren Lebensraum fördere, sondern ganz gezielt ausbringe. Das geht zum Beispiel natürlich besonders gut im Gewächshausanbau. Ja? Also ich habe, was weiß ich, zu viele Blattläuse, dann setze ich Marienkäfer aus. Ja, klassisches Beispiel. Ja, also ich kann ganz gezielt die natürlichen Feinde dieser diese Schädlinge auch aussetzen. Und es gibt auch Unternehmen, die eben vermehren und wo ich die als Landwirt zum Beispiel oder als Gärtner bestellen kann und dann auf meinem Feld auf kleinen Kartonstreifchen oder wie auch immer ausbringen kann.
Wie sind denn die Auswirkungen von Agrarlandschaften auf natürliche Feinde?
Ja, ich wollte noch einen Punkt sagen. Also es gibt natürlich auch noch Methoden, wie zum Beispiel physikalische Maßnahmen, also so Lockstofffallen oder Klebetafeln. Oder es gibt schon auch Mittel, die ich jetzt quasi spritze. Also dieses Wort spritzen ist ja immer so etwas negativ belegt, aber es kommt ja darauf an, was ich spritze. Also es gibt durchaus aus Mittel pflanzlichen Ursprungs oder mineralischen Ursprungs, die ich quasi auch als in Form von Spritzen auf meine Pflanzen ausbringen kann, die aber eben nicht chemisch-synthetischen Ursprungs sind und eben nicht diese Giftigkeit oder diese Anreicherung im Boden oder wie auch immer aufweisen. Ja, und
die Auswirkungen der Agrarlandschaften auf natürliche Feinde, was muss man da machen? Also im Umkreis von Landwirtschaftsbetrieben wird man sicher andere Maßnahmen ergreifen müssen, wie in einer Fläche, die, wenn es überhaupt noch gibt, bei uns relativ ungenutzt ist.
Ja, ich muss eben schauen, dass ich diese quasi natürlichen oder naturnahen Lebensräume mit einer hohen Biodiversität, dass ich die quasi, wie ich vorhin schon sagte, verzahne mit meinem agrarischen Ökosystem. Ja? Also ich muss schauen, dass ich quasi eine möglichst kleinräumige Landschaft auch habe, denn es ist so, das haben auch im Prinzip
Also du meinst eher kleinräumige Landwirtschaft Landschaft?
Ja, auch eine vielfältige Landschaft. Ich meine, man muss natürlich sehen, dass jetzt bei uns in Deutschland und auch in Europa wir sehr, sehr wenige Flächen haben, die wirklich
unbenutzt
quasi
sind.
Urwüchsig sind oder Urwald oder also in weiten Teilen wäre das sowieso Waldbewuchs bei uns in Europa. Ja, es gibt nur sehr wenige Flächen, die eigentlich Offenland wären, aber ein Großteil unserer Landschaft ist ja so, wie wir sie kennen, ist ja Offenland und das ist eben, weil es eine Kulturlandschaft ist, die allerdings eben zunehmend verarmt und ja eigentlich schon fast nicht mehr als Kulturlandschaft dann, so wie wir sie kennen, zu bezeichnen ist. Und je vielfältiger aber diese Landschaft ist, also quasi je kleinräumiger das Mosaik ist, und das haben auch im Grunde alle Studien, die sich damit intensiv befassen, gezeigt, je vielfältiger diese Landschaft ist, umso besser für mein agrarisches Ökosystem und für mein ökologisch wirtschaftendes Ökosystem. Ja, indem ich zum Beispiel Vegetation aus holzigen und krautigen Pflanzen habe, die dann wieder den natürlichen Feinden als Nektar- und Pollenquelle dient.
Also weg von dem, was man bei uns viel sieht, wenn man so durch die Landschaft fährt, weg von Monokultur.
Genau, weg von, also dieses Stichwort Vermeisung der Landschaft, das ist wirklich nicht nur, es ist jetzt subjektiv, ob man das schön findet oder nicht, aber es ist wirklich ein Problem für die Zukunft unserer Landwirtschaft und für die Artenvielfalt und die ganzen natürlichen Lebensgrundlagen, auf die wir als Menschen angewiesen sind, vom Boden übers Wasser bis zur Luft oder dem Klima.
Es gibt weitere moderne Ansätze für die ökologische Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft. Eine hast du schon genannt, das war die funktionelle Agrobiodiversität. Es gibt auch noch eine zweite, den integrierten Pflanzenschutz. Was ist das?
Ja, integrierter Pflanzenschutz ist quasi, wenn der Anwender von Pestiziden für ein bestimmtes Schädlingsproblem dasjenige verfügbare Verfahren oder Produkt auswählt, das eben das geringste Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt. Also, oder mal einfacher ausgedrückt, wenn man Pestizide, das möglichst ungiftigste Pestizid, also wenn man natürlich zuerst mal möglichst ökologische Methoden des Pflanzenschutzes anwendet, da wo es geht und da wo man denkt, es ginge nicht, ja eben dann die möglichst ungiftigen Pestizide einsetzt. Es ist allerdings so, dass aus unserer Sicht von Greenpeace, dieser integrierte Pflanzenschutz, der ja den Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide beinhaltet, langfristig keine Lösung ist. Das ist vielleicht ein guter erster Schritt in der Umstellung von den 95% konventioneller Landwirtschaft, die wir noch haben in Europa, hin zu einer ökologischen. Aber langfristig gesehen ist dieser integrierte Pflanzenschutz eben nicht zielführend, weil wir ja zu einer wirklich ökologischen Landwirtschaft hinwollen.
Okay, schönen Dank mal wieder bisher, Herr. Methoden des ökologischen Pflanzenschutzes ist heute unser Thema. Greenpeace Gruppe Frankfurt, Hörfenster bei Radio X, wie gesagt. Jörg, wie müsste denn eine idealtypische Agrarlandschaft aussehen, damit so eine natürliche Schädlingsbekämpfung erfolgreich wäre? Also idealtypisch ist natürlich idealtypisch, aber so in etwa, dass man sich vorstellen kann, wie was gut wäre.
Ja, wie gesagt, sie müsste eben möglichst vielfältig sein, möglichst vielen verschiedenen Arten Lebensraum bieten. Und ja, das sehe natürlich auch je nach Region unterschiedlich aus. Also in anderen Regionen, in anderen Klimazonen sind natürlich andere Arten heimisch oder haben ihr Optimum. Das heißt, was wir heute eben weitgehend haben, ist, dass Agrarlandschaften überall gleich aussehen. Ja? Wir haben den Maisacker in Spanien und den Maisacker in Frankreich und den Maisacker in Deutschland. Und eigentlich müssten die Agrarlandschaften eben gerade nicht typisch aussehen quasi, nicht sondern sie müssten, also oder im Sinne von nicht einheitlich, sondern sie müssten überall anders aussehen, ja, also.
Ja, dazu kommt natürlich auch, was man jenseits dessen, was man jetzt bisher immer im Hinblick, also im Hinterkopf zumindest auf Lebensmittelproduktion, es wird ja auch jetzt viel inzwischen landwirtschaftliche Fläche, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, missbraucht für Energiegewinnung, Stichwort Biodiesel etc. Du hattest ja schon manches angedeutet, diese Anlage von Blühstreifen, Fruchtwechselwirtschaft. Eine Erhöhung von resistenten Sorten wäre doch auch ein wichtiger Schritt, oder? Für eine idealtypische Landschaft.
Ja, nicht für eine idealtypische Landschaft, aber für eine ökologische Landwirtschaft, ist das natürlich wichtig. Es ist eben so, dass heute sehr viel einheitliches Saatgut genutzt wird. Das heißt, wir haben quasi eine genetisch geringe Vielfalt. Und das erhöht natürlich auch die Anfälligkeit der agrarischen Ökosysteme für Schädlinge. Das heißt, wir müssten wieder genetisch vielfältigere Sachen auf dem Acker haben. Ja? Jetzt ist es allerdings so, dass das alleine sicher nicht das Problem lösen kann. Also wir brauchen schon eine ökologische Landwirtschaft mit den ganzen beschriebenen Methoden, damit das funktioniert. Also es gibt zum Beispiel ein interessantes Beispiel aus China, also es ist auch aus diesem Report. Und da sind auch noch ganz andere, viele andere Beispiele drin, wen das interessiert, dieser Report. Und anhand an diesem Beispiel konnte gezeigt werden, dass ein gemischter Anbau von Reissorten, die jetzt krankheitsanfälliger sind und von Reissorten, die weniger krankheitsanfällig sind, also die resistenter sind, einen fast 90% höheren Ertrag brachte und eine 94% geringere Krankheitsinzidenz. Ja, also auch einfach die Vermischung von verschiedenen Sorten, ja, die einfach mehr genetische Vielfalt auf den Acker bringt, also auch bei derselben Pflanzenart, das kann schon viel bewirken. Und es ist eben ganz wichtig, dass wir die alten Kultursorten, die in weiten Teilen, ja, ich sag mal, verloren gegangen sind, also sind tatsächlich viele, das ist ja im Grunde auch ein kulturelles Erbe der Menschheit, und viele Sorten sind für immer verschwunden oder es gibt nur noch ein paar Samenexemplare in Genbanken, also in Saatgutbanken. Und das ist wichtig, dass wir die wieder nutzen und natürlich auch wieder weiter züchten auf die Bedürfnisse der ökologischen Landwirtschaft hin. Und dasselbe, was für die Pflanzen gilt, gilt natürlich auch für unsere Nutztiere. Auch da haben wir eine ganz, ganz starke Einfalt heutzutage. Nur noch ganz wenige Rassen, die Hochleistungsrassen, die genutzt werden. Und da hat ja Greenpeace ein tolles Projekt gestartet oder unterstützt vor vielen Jahren, die Arche Wader. Das ist ein Zentrum für seltene alte Nutztierrassen.
In Norddeutschland.
Genau, das ist zwischen Hamburg und Kiel gelegen. Und ich kann nur jedem empfehlen, der mal dort oben in Norddeutschland ist. Das ist ganzjährig geöffnet. Also das ist, da werden eben diese alten Nutztierrassen nachgezüchtet und eben auch wieder an Landwirte, an interessierte Züchter abgegeben. Wir haben 40 Hektar großes Gelände und sehr, sehr viele Rassen von Rindern, Schweinen, Schafen, Eseln, Pferden, auch Geflügel. Und das ist super interessant. Jeder, der da oben mal ist, ist wirklich ein Besuch wert. So, also wir brauchen einfach wieder mehr genetische Vielfalt in unseren agrarischen Ökosystemen, sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Tieren, um gesunde Ökosysteme zu garantieren.
Ja, ich komme jetzt mal zu meiner Schlussfrage. Das, was ich eingangs gesagt hatte, ein zentrales Thema ist natürlich die Lebensmittelerzeugung und Versorgung. Ist denn eine ausreichende Lebensmittelerzeugung und Versorgung durch eine ökologische Landwirtschaft möglich? Die Agrarkonzerne versprechen uns ja immer, dass sie den Hunger der Welt mit ihren Saatmischungen, mit ihren Pestiziden etc. sicherstellen können, was natürlich auch impliziert, dass es die andere Methode nicht schafft. Wie sieht es denn da aus? Weil es ist ja schon von Bedeutung, können wir uns weiterhin von der Landwirtschaft ernähren, die wir haben?
Auf jeden Fall. Also können wir uns von ökologischer Landwirtschaft die Menschheit genauso gut, ja eigentlich sogar besser ernähren als mit der konventionellen Landwirtschaft. Denn du hast ja gerade diese Versprechen der Agrarindustrie angesprochen, die haben sich seit Jahrzehnten nicht erfüllt. Ja, der Hunger in der Welt ist im Grunde nicht substanziell kleiner geworden oder die Mangelernährung. Es gab zwar schon einzelne Erfolge, aber es hungern immer noch etwa 1 Milliarde Menschen auf dem Planeten und sind noch viel mehr schlecht oder unterernährt. Also diese Versprechen haben sich nicht erfüllt, trotz den ganzen Einsatz dieser Methoden der Agrarindustrie. Und die ökologische Landwirtschaft ist da sogar eine Lösung. Das Problem ist, dass die eben bisher von Staatsseite, von auch wirtschaftlicher Seite nicht bei weitem, um Größenordnung nicht so gefördert wurde, wie eben die industrielle Landwirtschaft. Aber die Ansätze und die Beispiele aus der Praxis, es gibt, die sind absolut vielversprechend. Und natürlich ist es so, wenn ich von einer stark industriell geprägten Betrieb umstelle auf eine ökologische Landwirtschaft, habe ich natürlich erstmal geringere Erträge. Das ist ganz klar, besonders in den ersten Jahren. Aber mittelfristig müssen die gar nicht, die können sogar höher sein, müssen gar nicht weit unter dem liegen, was ich in der industriellen Landwirtschaft habe. Es gibt das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, das ist eines der weltweit renommiertesten Institute zur biologischen Agrarforschung. Das sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz angesiedelt. Und die machen seit 35 Jahren Langzeitversuche im Vergleich mit biologischen und konventioneller Landwirtschaft. Und wenn man das mal, das ist natürlich je nach Anbau, Standort, Kultur und so weiter unterschiedlich, wie die Erträge sind. Aber wenn man das mal so übers Mittel nimmt, hat die biologische Landwirtschaft etwa 80% der Erträge der konventionellen Landwirtschaft. Mhm. Und das ist natürlich, wo wir in weiten Teilen auch eine Überproduktion haben, also in den Industrieländern vollkommen ausreichend.
Ich wollte gerade sagen, da ist schon ein weiteres Stichwort, was ja mit dazugehört, Lebensmittelverschwendung bzw. Vernichtung von Lebensmitteln,
weil sie nicht etwa, in unser genau, etwa ein Drittel passen. Der Lebensmittel werden verschwendet bei uns. Und in den entwickelnden Ländern, also in den Entwicklungsländern, geht auch etwa ein Drittel der Lebensmittel kaputt, aber nicht aus denselben Verschwendungsgründen wie hier, sondern weil einfach oft die Infrastruktur fehlt. Das heißt, ihr könnt da im Grunde allein mit dem, was kaputt geht oder weggeschmissen wird, die Menschheit schon ernähren. Mhm. Und wenn man dann noch sieht, ich sagte ja gerade, klar, wenn wir von einem hochindustrialisierten Betrieb umstellen, habe ich etwas geringere Erträge im Mittel. Aber gerade dort, wo ja das Problem Hunger imminent ist auf der Welt, genau dort könnte ich meine Erträge sogar steigern. Denn die ganzen Kleinbauern, die in der Subsistenzwirtschaft oder in der Fast-Subsistenzwirtschaft arbeiten, die betreiben ja keine industrielle Landwirtschaft. Und die betreiben aber auch keine Landwirtschaft nach modernen agrarökologischen Erkenntnissen. Wenn man diese Erkenntnisse, die haben eben für die Zukunft die Wahl, welchen Weg sie gehen. Ob sie den Weg der Agrarindustrie gehen würden, was sehr teuer ist, einen hohen Ressourceneinsatz benötigt und die bekannten Probleme mit sich bringt, oder ob man eben den ökologischen Weg geht, der mit einem geringen Kapital oder geringeren Kapital und einem geringeren Einsatz fossiler Ressourcen, um die ganzen Düngemittel, Pestizide zu produzieren, einhergeht. Und das kann eigentlich, wenn man sich's unterm Strich anschaut, nur die Lösung für die Zukunft, für die Welternährung sein. Eine also ökologische Landwirtschaft.
Man muss ja dazu sagen, dass die Kritik an der Agroindustrie nicht nur aus diesen übersättigten Ländern kommt, sondern auch aus Entwicklungsländern. Und dort genau, eben ja. auch durchaus Fürsprecher für diese ökologische Landwirtschaft
vorhanden genau, sind. Genau, weil sie eben auch zwar, wie gesagt, nicht in der überwiegenden Mehrheit verbreitet ist, aber die Projekte, die Anzahl, die es gibt, wirklich vielversprechend sind und wirklich zukunftsweisend sind und eine Lösung sein können und ja, unserer Meinung nach eigentlich die einzige Lösung sind. Eben ressourcenschonend, nachhaltig zu arbeiten, das gilt ja nicht nur im Energiebereich, in sonstigen Bereichen, das gilt eben auch für die Landwirtschaft.
Okay, vielen Dank, Jörg, dass du hier warst im Studio. Noch ganz kurz zum Schluss, nochmal diese E-Mail-Adresse, die Internetadresse, von der wir vorher gesprochen haben, wo ihr euch diese Videos über die Fallstudien angucken könnt, wenn es interessiert. www.sos-bees, also wie die Bienen, das englische Wort Bienen, B-E-E-S. Nochmal www.sos-bees.org/solution. Zwei Termine habe ich noch. Unser nächster Schnupperabend ist am kommenden Montag, 1. September, 18 Uhr, Baumweg 10, wie immer durch den Hof, im Hinterhaus die Treppe rauf. Wenn ihr euch mal über unsere Arbeit informieren wollt, vielleicht Interesse habt mitzuarbeiten, wäre schön. Wir sind immer interessiert an Leuten, die mitmachen. Jenseits der Landwirtschaft, wir haben noch eine Meeres-AG, wir haben noch eine Wald-AG und wir haben eine Energie- und Klima-AG. Ein weiterer Termin am 6. und 7. September ist in Neu-Isenburg in der Hugenottenhalle eine Energiemesse, die zum dritten Mal jetzt stattfindet und von der Bürgerinitiative Bye Bye Biblis organisiert wird, wer sich zu dem Thema informieren möchte. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören, Jörg.
Genau, und einen Termin vielleicht noch. Am 20. September ist ja in Frankfurt wieder das Rotlinstraßenfest. Und da werden wir auch dieses Jahr wieder mit einem Stand von Greenpeace vertreten sein. Also auch da könnt ihr uns finden und bei uns vorbeischauen und schauen, was wir alles an interessanten Themen haben.
Okay, danke fürs Zuhören und tschüss.